9 Männer, die auch zu Hause, nach Hause wollten zur Mutter oder zu ihren Kindern, sind gefallen, um einen einzigen Menschen herauszuholen. Zweimal war ich mit meiner Familie, mit meinen 4 Kindern auf diesem Soldatenfriedhof, den wir in dem Video gesehen haben, einmal vor und einmal nachdem dieser Film Der Soldat James Ryan erschienen ist. Und ich kann sagen, es gibt wahrscheinlich kein einschneidenderes Erlebnis in meinem Leben, als diesen Film gesehen zu haben und auf diesem Soldatenfriedhof gewesen zu sein. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, war ich ein guter Mensch? Ich war inzwischen 10 Jahre verheiratet, wir hatten 4 Kinder bekommen und da war mir erstmal klar, nö. Das sagt schon Jesus, nur einer ist gut, der Vater im Himmel. Aber bei mir hat sich die Frage herausgestellt, was macht eigentlich mein Leben wertvoll? Was bleibt eigentlich? Und eines Tages habe ich einen Blick in unseren Badezimmerspiegel gewagt. Das macht man ja so zwangsläufig morgens. Aber an diesem Morgen war nichts wie vorher. Ich habe mir überlegt, was für einen Lebensstil hast du eigentlich? Und ich habe festgestellt, du wirst als Pastor beklatscht. Die Leute finden dich ganz gut, bist ein guter Prediger und hab ein Gemeindehaus gebaut, super, bist immer in Action. Und da musste ich feststellen, und das tat weh, Gott hat nicht geklatscht. Gott hat mir keinen Beifall gegeben. Und ich habe gemerkt, ich habe meine Familie vernachlässigt, 10 Jahre lang. Ich bin ein unmöglicher Morgenmuffel gewesen, und zwar jeden Morgen. Ich habe mich um die Gemeinde gekümmert und um die Gemeinde und dann nochmal um die Gemeinde und dann um nichts und dann ein bisschen meine Frau und ein bisschen meine Kinder. Und ich habe an diesem Tag festgestellt, so kann mein Leben nicht weitergehen. Und ich habe Gott gebeten, mein Leben zu ändern. Und das hat er getan. Und darüber möchte ich euch heute Morgen etwas erzählen. Aber vorher möchte ich euch ganz kurz die Möglichkeit geben, selbst einmal in den Spiegel zu gucken und euch zu fragen, was macht denn euer Leben wertvoll? Warum hat Gott sich die Mühe gegeben, 7,6 derzeit Milliarden lebende Menschen zu schaffen und jeden von euch als ein absolutes Original? Es gibt nicht zweimal. Ihr seid so einzigartig und wertvoll. Was hat sich Gott dabei gedacht? Was unterscheidet unser Leben von einer Schmeißfliege? Kommt im Sommer an die Scheibe und wir holen die Fliegenpatsche und patsch ist sie weg. Und kein Mensch denkt mehr an diese Schmeißfliege. Was wird mal übrig bleiben, wenn wir nicht mehr sind? Was werden uns andere Leute auf den Grabstein schreiben? Vielleicht gut, dass er weg ist. Das schreibt keiner drauf, das denken die Leute nur. Aber vielleicht gibt es ja auch etwas, was euer Leben wirklich wertvoll macht. Und ich habe mich auf die Suche gemacht, damals das herauszufinden für mein Leben. Und es hat mein Leben revolutioniert. Dazu, wie gesagt, eine sehr persönliche Predigt. Und vielleicht kann der ein oder andere damit etwas anfangen. Aber bevor ich meine 4 Punkte nenne, sage ich uns mal ganz kurz, was sagt uns eigentlich die Gesellschaft, was wertvoll ist, zum Beispiel in unserem Leben, zum Beispiel mein Haus, mein Auto, mein Beruf? Können wir schauen, wie viel Werbung geschaltet wird im Fernsehen, in den Zeitungen? Es geht immer um dieselben Dinge. Häusle bauen, ein Auto kaufen, super. Und am Ende liegt man auf dem Friedhof. Und ich bin überzeugt, es gibt hier auch in Flechtdorf nicht einen einzigen Grabstein, auf dem steht, hier liegt Herbert Meyer, er fuhr immer dicke Audis. Gibt's nicht. Warum eigentlich nicht? Wenn das doch so wichtig ist in unserem Leben, ein gutes Auto zu haben und sich Leute mit monatelang, jahrelang damit beschäftigen können. Oder vielleicht ist es mein Haus und ein Haus zu haben ist super. Ich brauchte nie eins, weil ich so ein Wandervogel gewesen bin. Aber du kannst ein Haus haben mit 5 Zimmern und 3 Bädern und kannst trotzdem ein Hausekel sein, ein Haustyrann, einer, mit dem man nicht gern Pizza geht, essen geht, und dann hast du so ein tolles Haus, aber macht dich das deshalb wertvoll? Nein. Vielleicht Möglichkeit der Beruf, auch toll, einen guten Beruf zu haben, Erfüllung darin zu finden, aber meine Frau hat in 38 Ehejahren noch nicht einmal zu mir gesagt, lieber Schatz, ich finde dich so wertvoll, weil du Pastor bist. Nicht einmal. Ja, warum denn? Und was ist es dann? Noch drei andere Möglichkeiten. Mein Hobby, mein Sport, mein Outfit. Ich habe einen Mann in Wormser Stadtteil Vettersheim beerdigt, der ist eine Woche vor seinem Tod noch Christ geworden. Und dann ist er gestorben und ich frage seine Frau im Beisein seiner 19 und 21 Jahre alten Tochter, was war denn das ganz originale, besondere an deinem Mann? Und dann sagt sie mir, er liebte seine Karnickel über alles. Und die meinte das auch so. Der hatte 200 Kaninchen, so eine spezielle englische Rasse, dafür war er in ganz Europa bekannt, mit so ganz langen Ohren, die hingen so aus dem Käfig raus, die wurden immer länger gezüchtet. Also ich mag auch Karnickel, also gebraten, aber, ne? Aber er züchtete die. Und dann sagte er im Beisein seiner Töchter, er liebte seine Kaninchen über alles. Also ich möchte da nicht die Tochter gewesen sein. Irgendwas ist da auch beim Hobby schiefgelaufen. Der Sport, wir wollen gerne die Leute pushen und wir dopen nicht umsonst, weil wir bei uns auch nur Siegertypen zählen. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, jetzt hängt bei Paul die Goldmedaille an der Wand. Er ist 1967 bei den Olympischen Spielen, hat er als einer von 94 Teilnehmern wegen der guten Tagesform den Speer um 5 cm weiter geworfen als der Silbermedaillengewinner. Und jetzt hat er seine Goldmedaille, die hängt jetzt an seiner Wand im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer. Macht ihn als Menschen das deshalb wertvoll? Auch nicht. Da kann er sagen, okay, da habe ich mal einen guten Tag gehabt. Aber das war's auch schon. Es bleibt nicht viel über, was unseren Wert bestimmt. Oder vielleicht könnte es auch noch mein Outfit sein, ja, dass man sagt, man stylt sich und man putzt sich mal richtig raus und trägt Markenartikel und dann denkt man, man ist ein bisschen mehr. Aber das stimmt ja auch nicht. Ich weiß noch, als ich mein erstes Auto hatte, genauer genommen eine Ente, 2CV4, und ich hatte so lange Haare. Und eine Ente, mehr ging damals nicht, ja, das war das Höchste. Und da bin ich dann um den Block gefahren und ich habe tatsächlich gedacht, jetzt mit 19 Jahren hast du das Höchste erreicht. Pfeife rauchen, lange Haare und eine Ente fahren, mehr ging für mich damals nicht. Das war das Höchste. Ja, und jetzt? Ja, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ja, also wenn meine ganze Persönlichkeit an meinen Haaren gehangen hätte oder an meiner Ente, das wäre ein bisschen wenig gewesen. Aber ich habe das damals geglaubt. Bevor ich meine Antworten gebe, möchte ich euch einen Bibelvers nennen, der sowas von zentral ist und bedeutsam ist, bis in die letzte Sekunde unseres Lebens hinein. Das sagt der lebendige Gott, in meinen Augen bist du wertgeachtet. Und wunderbar, und ich habe dich lieb. Ich überspitze das jetzt mal so. Ein Obdachloser in Worms, der den ganzen Tag irgendwo in der Fußgängerzone herumliecht und meistens stinkbesoffen ist. Diesem Mann gilt, davon bin ich zutiefst überzeugt, die Zusage Gottes, du bist nicht ein Niemand, du bist nicht ein Loser, du bist wertgeachtet. Ich habe dich immer noch lieb, du bist wunderbar geschaffen. Das ist nicht das Ziel deines Lebens gewesen, immer betrunken in der Fußgängerzone zu liegen. Aber ich spreche dir dennoch einen Wert zu. Und egal wie wir entstanden sind, die allerwenigsten von uns sind ja Wunschkinder. Müssen wir mal ganz realistisch sagen. Also ich schätze mal, dass es kein Drittel unter uns Menschen sind, die wirkliche geplante Wunschkinder sind. Die meisten sind durch einen elterlichen Betriebsunfall entstanden und manche auf dieser Welt noch durch Vergewaltigung und Missbrauch und was auch immer. Aber Gott spricht dir, egal wie du auf diese Welt gekommen bist, einen Wert zu und den darf dir kein Mensch mehr nehmen. Und er bleibt bestehen, auch wenn du nichts mehr kannst und keine Leistung mehr bringen kannst. Du bist wertvoll. Wenn ihr alles andere von heute Morgen wieder vergesst, dann vergesst das bitte nicht. Jetzt kommen meine vier Stichworte. Was sich damals verändert hat, als ich mein Leben Revue habe passieren lassen. Meine Freiheit, meine Liebe, meine Worte, mein Glaube. Das erste ist meine Freiheit. Ich bin immer schon in die Gemeinde gegangen. Also meine Eltern waren überzeugte Christen und das war für mich immer positiv besetzt. Und dann habe ich eines Tages eine Entscheidung getroffen, ich möchte ganz bewusst als Christ leben. Da war ich 12 Jahre alt. Aber eins habe ich nicht vorgelebt bekommen, dass Glauben eine Freiheit ist. Freiheit zu wissen, da hat einer alle meine Schuld vergeben. Kolosser 2, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Das heißt, 100% meiner Schuld sind vergeben worden am Kreuz von Golgatha. Und darum kann ich mich an Gott festmachen, weil er mein Grundproblem gelöst hat. Und deswegen glaube ich seit meinem 12. Lebensjahr, ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Und das ist eine unglaubliche Freiheit. Ich muss nicht mehr einem Leistungsprinzip huldigen, damit Gott mit mir gnädig ist. Ich muss nicht mehr in die Kirche laufen, obwohl das nicht verkehrt ist, aber um Gott, einen gnädigen Gott zu finden. Ich habe ihn, weil er alles für mich getan hat am Kreuz von Golgatha. Das gibt meinem Leben eine Freiheit. Und das habe ich damals ganz neu entdeckt, dass man frei ist, wenn wir keine Angst mehr haben zu brauchen vor einem Gott, vor einem Richter. Wir brauchen nichts zu verdrängen. Wir können sterben und wissen, am Ende wartet Gott auf uns in Jesus Christus, dem Herrn. Und deswegen ist es für mich so wichtig, auch immer wieder dazu einzuladen, dass wir proaktiv mit Gott umgehen, dass wir nicht so durchs Leben schluren und irgendwo hat die Kirche auch noch einen Platz, sondern dass wir das festmachen für unser Leben. Sagen, ich möchte mein Leben an dem festmachen, der alles für mich getan hat, alles weggenommen hat, was mich von Gott trennt. Und ich möchte mein Leben an dem festmachen, der mir wirklich als einziger Heil Halt geben kann im Leben und Halt geben kann im Sterben. Woran könnten wir uns sonst festmachen? Was hilft uns denn noch? Schauen wir mal in die Todesanzeigen, dann sehen wir zuallermeist irgendwelche lyrischen Umschreibungen von dem, was wir nicht mehr wissen. Er bleibt in unseren Erinnerungen, er war nett und so weiter. Aber es gibt kaum noch Gewissheiten. Ich habe die Freiheit, die Gewissheit. Ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Und wenn du die nicht hast, dann lade ich dich ein, gleich hier nach vorne zu kommen. Dann bete ich einmal im Namen des dreieinigen Gottes für dich. Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du diese Gewissheit bekommst. Ja, Gott hat ein definitives Ja zu mir gesagt. Und niemand wird mich mehr aus seiner Hand reißen. Damit du eine innere Freiheit erlangst und nicht dauernd zweifelst, gehöre ich zu Gott? Nimmt er mich an, wenn ich jetzt sterbe? Bin ich gut genug? Nein, bist du nicht. Aber du bist angenommen genug. Ich bete gerne für dich. Sei herzlich eingeladen, gleich bei dem Schlusslied darfst du gerne für dich beten lassen. Das zweite ist meine Liebe. Ich habe meine Familie so vernachlässigt, dass meine Frau nach 10 Jahren sagte, ich mag dich ja, aber so werde ich nicht weiter mit dir zusammenleben können. Ich hatte eine Priorität, erstens Gemeinde, zweitens Gemeinde, drittens Gemeinde, dann gar nichts, dann kam meine Frau, dann kamen meine Kinder. Alles im Namen des Herrn. Alles fromm. Und dann habe ich eine Scheißangst bekommen, dass meine Ehe kaputt geht, dass meine Frau mir wegläuft. Und das hat mich total umhergetrieben. Und dann habe ich Gott gebeten, kannst du aus mir einen Mann der Liebe machen, der richtige Prioritäten hat, der sich zuerst um seine Frau kümmert und dann um seine Kinder und dann um die Gemeinde und um den Rest der Welt. Und Gott hat in meinem Leben etwas Grundlegendes verändert und dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Und ich habe dann in der Bibel Verse gelesen, die kennen wir vielleicht von manchen Hochzeiten her, und die haben mich so getroffen, dass ich mein Leben ändern wollte. Da lesen wir 1. Korinther 13, ohne Liebe bin ich nichts. Ich habe gedacht, ey, du kennst doch dich in der Bibel ganz gut aus. Da steht nicht, ohne Liebe bin ich, da fehlt mir etwas. Nein, da steht, ohne Liebe bin ich nichts. Das hat mich getroffen. Wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden könnte, aber ich hätte keine Liebe, so wären alle meine Worte hohl und leer, ohne jeden Klang wie dröhnendes Eisen oder ein dumpfer Paukenschlag. Könnte ich aus göttlicher Eingebung reden, wüsste alle Geheimnisse Gottes, könnte seine Gedanken erkennen und hätte einen Glauben, der Berge versetzt, da würde ich wahrscheinlich Papst werden, aber mir würde die Liebe fehlen, so wäre das alles nichts. Und jetzt geht's noch weiter. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenken und für meinen Glauben das Leben opfern würde, hätte aber keine Liebe, dann wäre alles umsonst. Und das hat mir einen Stich versetzt, liebe Freunde, dass irgendwann ein anderer die Bilanz zieht und da steht alles umsonst. Das will ich nicht. Und ich habe Gott gebeten, kannst du aus mir einen Menschen der Liebe machen? Wir wissen, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde und dann war er in der Lage zu beten, dicke, rostige Nägel in den Füßen und in den Handgelenken. Er war in der Lage zu beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wahnsinn. Und dann schaue ich in mein Leben und schaue mal nach, was ist mit mir los? Das ist eine Wasserflasche, da trinke ich jetzt schon die ganze Zeit. Dort, wenn ich die zerdeppern würde, dann würde da garantiert Wasser rauskommen. Was ist, wenn man uns nur mal ein bisschen ankratzt, ein bisschen mobbt, irgendeinen dummen Spruch über uns kloppt oder uns gar verletzt, zerstörerisch an unserem Leben herumarbeitet? Was kommt dann aus uns heraus? Liebe? Und ich habe festgestellt, bei mir kommt dann Gegenreaktion, Ärger, Ablehnung, Trennung, Gewalt, Fantasien, alles Mögliche kommt raus, aber nicht Liebe. Und doch haben wir doch den, wenn wir Gotteskinder sind, denselben Heiligen Geist in uns wie Jesus. Und ich habe Jesus gebeten, kannst du aus mir einen Menschen der Liebe machen? Und er hat vor 23 Jahren damit begonnen und alles hat sich in meinem Leben verändert. Ich schaue heute Menschen, alle Menschen, ganz anders an als früher. Weil ohne Liebe bin ich nichts. Ich habe ja hier eine Karte auf dem Stuhl euch gelegt, eine Hingabekarte. Da kann man ein Wachstumsgebiet eintragen. Mach aus mir einen Menschen der Liebe. Auch wenn alles andere bisher dagegen spricht. Kommt eine Frau zu mir, ich habe es glaube ich am ersten Abend schon mal angedeutet, er hat eine 16-jährige Tochter und die Frau sagt mir, ich hasse meine Tochter, seitdem die mit 12 in die Pubertät gekommen ist. Jeden Tag Streit, jeden Tag rummuffeln und negative Gedanken, wenn die schon aus dem Kinderzimmer ins Bad geht morgens, dann sträuben sich mir schon die Nackenhaare. Und dann weinte sie und ich sage, okay, die Tochter ist jetzt ja nicht hier. Möchtest du, dass ich dafür bete, dass du ab heute deine Tochter wieder mit der Liebe von Jesus lieben kannst, ihr begegnen kannst? Möchtest du das? Ja, sagt sie von ganzem Herzen. Habe ich für sie gebetet, im Namen des dreieinigen Gottes. Und ich habe sie zurückgesandt in ihre Familie. Und 14 Tage später kommt der Anruf, Hilma, wir haben uns geduzt, du wirst es nicht glauben, aber wir haben uns vollständig ausgesöhnt. Seit 4 Jahren können wir uns wieder in den Arm nehmen und haben uns lieb und wir haben uns komplett vergeben. Gott kann, wenn wir ihn lassen, in unserer Persönlichkeit alles verändern. Wenn wir ihn den Raum lassen. Und wenn du ein Mensch der Liebe werden möchtest, dann lade ich dich ein. Ich bete gerne für dich und werde noch 2 andere aus der Gemeinde hier vorne stehen. Dann habt einfach den Mut, für euch zu beten zu lassen, euch segnen zu lassen, damit wir verändert durchs Leben gehen. Das Dritte sind meine Worte. Meine Lebensqualität werden jeden Tag von morgens bis wir ins Bett gehen, von unseren Worten entscheidend mitbestimmt. Ich kann verletzen mit meinen Worten, ich kann aufrichten mit meinen Worten, ich kann Mut machen, ich kann niederreißen, ich kann gute Witze erzählen oder dreckige Witze erzählen, ich kann mich über andere lustig machen, ich kann anderen Mut machen, wie auch immer. Und dann habe ich auch wieder einen Vers gelesen, der mich zutiefst getroffen hat. Da steht, Wem es freilich gelingt, nur das zu sagen, was dem anderen hilft und ihm nicht schadet, den kann man als vollkommen bezeichnen. Nochmal, wem es freilich gelingt, nur das zu sagen, was dem anderen hilft und ihm nicht schadet, den kann man als vollkommen bezeichnen. Und ich habe Gott gebeten, kannst du aus mir Quasselstrippe, ich war ein Partylöwe, ich war ein Witzeerzähler, ich habe gebabbelt den ganzen Tag, kannst du aus mir einen Mann machen, der seine Zunge im Zaum hat, der nur noch das sagt, was dem anderen hilft und ihn nicht niedermacht und ihn nicht klein macht. Und er hat in meinem Leben damals begonnen, das zu tun. Ich bin ein Mutmacher geworden. Meine Frau, die mich oft auf meinen Reisen begleitet, die könnte das bestätigen, weil sie sehr verwundert darüber war, dass ich nicht mehr ein Miesmacher war, sondern ein Mutmacher geworden bin. Und es ist so entscheidend, was wir mit unseren Worten tun. Da kommt ich stehe am Grab einer Frau aus unserer Gemeinde, die ich beerdigt habe, und ihre 60-jährige Tochter steht da, geht als erste, die einzige Tochter, um sich von der Mutter zu verabschieden, und steht da total zerknittert und wütend und fängt an zu heulen. Und ich kenne ihre Geschichte und ich gehe hin und sage, schmeiß deinen Groll gegen deine Mutter ins Grab. Lass die Totengräber es zubuddeln. Und dann heult sie und sagt, ich kann nicht, Hilma. Ich kann nicht meiner Mutter vergeben. Warum nicht? Ihre Mutter hat ihr zweimal in der Jugendzeit im pubertären Streit gesagt, ich hätte dich nach der Geburt gleich in den Rhein werfen sollen. Zwei Sätze. Und da steht sie mit 60 Jahren und kann der eigenen Mutter nicht vergeben. Und sie ist immer noch nicht Christ. Ihr Lieben, mit unseren Worten können wir so verletzend sein und so tief Lebensflüche in das Leben eines anderen hineinsprechen. Und hier sitzen garantiert heute Morgen auch Leute, die solch einen Lebensfluch noch im Kopf haben, vom Vater, von der Mutter, von irgendwelchen anderen Personen. Aus dir wird sowieso nichts, du wirst mal Hartz-IV-Empfänger und so, du kriegst nichts hin im Leben und was weiß ich, was wir alles für Sprüche hören. Diese müssen wir brechen lassen durch Gott. Gott kann uns eine neue Freiheit schenken. Und ich lade dich ein, mit deinem Mund ein Mutmacher zu werden. Einer, der Gutes tut mit seinen Worten und damit können wir unsere Lebensqualität steigern. Und damit können wir anders umgehen mit unseren Mitmenschen, nicht nur in der Familie, sondern mit all unseren Arbeitskollegen, wenn uns bewusst wird, Gott schenkt uns die Kraft, unsere Zunge zu beherrschen. Und das vierte ist mein Glaube. Das ist einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel. Wer mein Wort hört, also das Wort von Jesus, und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Auf Jesu Worte hören, ihm nachfolgen, ein Kind Gottes werden, das bringt mich jetzt schon in den Himmel. Also ich habe jetzt schon die Gewissheit, dass ich ein Mensch der Ewigkeit bin. So sagt es dieser Vers und das fasziniert mich. Mein Glaube, der mir ja geschenkt worden ist, der verändert mein ganzes Leben. Im ersten Petrusbrief lesen wir noch einen anderen bemerkenswerten Vers. Euer Glaube wird sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus wiederkommt. Es hat mich total geflasht. Also Gott nimmt unseren Glauben ganz ernst, sodass er uns empfangen wird am Tag seiner Wiederkunft. Und er wird dankbar sein, dass wir ihm vertraut haben. Und deswegen laden wir hier ein, auch Jesus unser Vertrauen zu schenken. Er hat alles für uns getan. Er ist der Weg zum Vater im Himmel. Und wer ihm vertraut, der ist gerettet und ist an Gott gebunden und findet seinen Halt in ihm für den Rest seines Lebens und darüber hinaus bis in alle Ewigkeit. Und wir haben die wunderbare Einladung von Jesus und die Aufforderung oder besser Verheißung, alle, die an mich glauben, haben das Recht, im Grundtext steht hier das juristische Recht, juristisch verbürgtes Recht. Alle, die ihm vertrauen, haben das juristisch verbürgte Recht, Kind Gottes zu sein. Gott sagt, wenn du mir dein Vertrauen schenkst, dann gebe ich dir die Macht, das Recht, ein Kind Gottes zu werden und zu bleiben. Ich lade dich herzlich ein. Wenn du sagst, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich ein Kind Gottes bin, dann geh diesen Schritt heute. Ich lade dich dazu. Das ist nur eine Einladung. Und wenn wir gleich ein Lied singen, dann darfst du gerne kommen und wir werden hier miteinander beten, um ein Kind Gottes zu werden. Und wenn du Jesus annimmst, dann findest du bei ihm vier Dinge, die gibt es exklusiv nur bei Gott, nur bei unserem Vater im Himmel. Das ist einmal Geborgenheit, eine Geborgenheit zu wissen, ich bin umsorgt von Gott, gehalten von ihm, jeden Tag. Du findest bei ihm Frieden, einen Frieden im Herzen, dass du weißt, ich muss gar nicht mehr weiter suchen. Hier bin ich zufrieden, so wie es heute ist, mit viel Geld, mit wenig Geld, ledig, Single, egal in welchem Stand wir uns befinden. Ich darf Frieden mit Gott erleben und ich darf auch die Gewissheit erleben, dass ich zu Gott gehöre, dass ich schon in sein Vaterhaus gehöre, hier und heute. Und wie geschieht das? Nun, indem man sein Leben Jesus anvertraut, dazu habe ich diese Entscheidungskarte mitgebracht. Das ist kein Glaubensbekenntnis einer Kirche. Es ist ein ganz persönliches Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich am Kreuz dein Leben hingegeben hast. Bitte vergib mir meine Schuld und alle meine Sünden. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du sollst mein Herr sein. Wir gehören jetzt zusammen. Jedes Kind kann das ohne Probleme mitbeten, nur wir Erwachsene nicht. Wir sind so getrimmt auf Kirchenzugehörigkeit, da geht das Zentrum oft verloren. Es geht zuerst einmal um deine Beziehung zu Gott. Und Jesus lädt dich ein, dass du ihm vertraust und dass er in deinem Leben Raum gewinnt. Und das geschieht tatsächlich mit einem ersten Gebet, indem ich ihn anspreche, indem ich ihn bitte, komm in mein Leben. Ich lade dich herzlich ein, nach der Predigt gleich jetzt nach vorne zu kommen und wir können gemeinsam dieses Gebet sprechen. Und dann darf ich dir im Namen Jesu zusagen, du bist jetzt ein Kind des lebendigen Gottes und du wirst das auch bleiben. Dann habe ich diese Karte mitgebracht, eine Hingabekarte. Das ist für alle die schon wissen, dass sie zu Jesus gehören, ohne Wenn und Aber. Und dann beginnt ja ein Leben, in dem wir wachsen können. Da können wir ein Wachstumsgebiet eintragen und das unterschreiben mit dem Datum. Dann legt ihr das in eure Bibel, wenn ihr denn eine habt, oder von mir aus auch in den Quellekatalog. Und dann schaut ihr da mal alle 4, 8 Wochen drauf und schaut mal nach, ob Gott dieses Gebet in eurem Leben erhört hat. Zum Beispiel, ich vertraue mein Leben Jesus an oder ich will nicht nur bekehrt sein, sondern hingegeben. Was kann ein hingegebener Christ beten? Er kann beten, Herr, mache du mit meinem Leben, was du willst. Amen. Weil er tiefes Vertrauen hat in seine gute Lebensführung. Das können die allerwenigsten Christen in unserem Land. Oder ich möchte mich auf den Namen Jesu taufen lassen als Wachstumsschritt. Ich möchte Mitglied einer Gemeinde werden, möchte mich segnen lassen. Ich möchte Gottes Liebe mehr leben können. Ich möchte ein Mutmacher werden. Wir möchten uns als Ehepaar segnen lassen, damit wir auch als Ehepaare weiterkommen. Und wie jeden Abend, wenn eure Ehe oder Beziehung so aussieht, 7 Tage in der Woche füreinander sorgend und aufeinander achtend, dann seid glücklich und macht weiter so. Wenn eure Ehe oder Beziehung so aussieht, man teilt Tisch und Bett und Kühlschrank und den Fernseher, aber der kalte Wind ist eingezogen. und man hat sich immer weniger zu sagen. Und wenn man sich was zu sagen hat, streitet man immer mehr. Dann lade ich euch ein, lasst doch für euch beten, dass Gott eure Ehe erneut segnet, dass die Liebe wiederkommt, dass die Achtsamkeit wiederkommt in der Ehe und dass man sich wieder neu anschauen kann, so wie man sich als frisch verliebtes Pärchen angeschaut hat. Da wart ihr auch nicht besser als heute, aber ihr habt euch anders angesehen. Das schafft die Liebe. Und wenn eure Ehe oder Beziehung so aussieht, eigentlich nur noch für die Menschen am Leben und offiziell aufrechterhalten, auch dann bitte ich, tut alles, was in eurer Macht steht, damit die Ehe nicht kaputt geht, damit ihr vor Gott und vor euch selbst aufrecht dastehen könnt und sagen, Gott, du weißt, ich habe alles probiert, was in meiner Macht steht, um meine Ehe zu retten. Und dann lebt es sich leichter, auch wenn die Ehe kaputt geht, lebt es sich leichter, wenn ich aufrecht vor mir selber in den Spiegel schauen kann und wenn ich aufrecht vor meinem Gott sagen kann, ich habe alles versucht, wirklich alles. Gesprächstherapie und was es auch ist, Seelsorge, was man alles tun kann in dieser Welt, um seine Ehe zu retten. Ich lade euch herzlich ein, auch dafür beten zu lassen, dass eure Ehen stabiler werden. Wir wissen, dass das ja ein nicht so einfaches Unterfangen ist. Und jetzt ist der Morgen zu Ende und meine Predigt ist zu Ende und jetzt kommt eine neue Dimension in diesen Gottesdienst, in dieses Dorfgemeinschaftshaus. In dem Moment jetzt wird eine lange Bank hier aufgestellt. Ihr habt gehört, was Gott möchte und jetzt kommt die lange Bank und die ist nicht von Gott, aber die kommt trotzdem. Und ihr werdet eingeladen von irgendwelchen Mächten, Geistern, Dämonen, was weiß ich, oder von eurem eigenen Egoismus, nicht zu reagieren. Verdrängen. Wir sind doch Männer. Wir können das doch mit einer Handbewegung verdrängen und keinen Schritt uns weiter nach vorne entwickeln oder zum Glauben hin entwickeln. Und die lange Bank ist nicht von Gott. Und darum möchte ich davor warnen. Bitte lasst euch nicht darauf ein, sondern ich lade euch ein, geistliche Schritte zu gehen. Jetzt werden wir miteinander ein Schlusslied singen. Ihr dürft schon gerne nach vorne kommen, ihr Musiker. Und wir beten gerne für euch. Das ist so normal wie Spiegeleier braten. Für Christen, füreinander zu beten, uns gegenseitig den Segen Gottes zuzusprechen, uns zu helfen in dieser Welt, zu wachsen, zu reifen an unserer Persönlichkeit. Das ist nichts Außergewöhnliches. Vielleicht kennen das einige nicht. Muss nicht peinlich sein. Und wenn keiner nach vorne kommt, ist mir das auch nicht peinlich. Aber peinlich wäre es mir, kein Angebot zu machen, einen Schritt des Glaubens zu gehen. Ihr seid herzlich eingeladen. Mein Schlussgedicht, Entscheidung. Es gibt einen Punkt, da hilft Reden nicht weiter. Und da weißt du genau, was, Entschuldigung, da wird man durch Fragen kein Stückchen gescheiter. Da weiß man, im Grunde ist alles gesagt, ich selbst bin jetzt dran, ich selbst bin gefragt. Es gibt einen Punkt, da schenkt Gott dir die Klarheit. Und da weißt du genau, was du hörst, ist die Wahrheit. Da trübt jedes weitere Grübeln den Blick und da ruft jedes Zögern den Nebel zurück. Es gibt einen Punkt, da geht eins nur von beiden, da muss man sich für oder gegen entscheiden. Da ist jedes weitere Zögern ein Nein und die Chance zum Ja kann verloren sein. Herr Jesus, du bist ein wunderbarer Herr. Du hast alles für uns getan, damit unser Leben gelingt, damit es wertvoll wird und damit wir in diesem Leben eine gute Spur hinterlassen. Und wir bitten dich, dass wir uns weiterentwickeln hin zu dir, in dein Wesen hinein und dass wir mit keiner Lebenssituation, die uns bedrückt, ob wir daran schuld sind oder nicht, uns einfach damit abfinden, sondern dir zutrauen, dass du in unserem Leben immer wieder Veränderungen schenkst zum Guten hin. Danke dafür. Herr, schenke du uns Vertrauen und schenke du uns Glauben. Im Namen Jesu. Amen.